Procurement Pioneer, der Podcast zur Orientierung in einer immer komplexer werdenden Welt der Beschaffung. Im Studio Thomas Heine, Herausgeber des Magazins für nachhaltige Beschaffung Kleine Kniffe.
Thomas Heine hier, hallo zusammen. Die Sonderausgabe zur zukunftsorientierten Digitalisierung der Verwaltung von Kleine Kniffe erscheint am 25.11. Tauchen Sie schon jetzt mit Nadine und Michael tief ein in die Vorschau auf die Inhalte. Künstliche Intelligenz im Verwaltungseinsatz, digitale Souveränität, E-Procurement, Open Source, Nachhaltigkeit in Rechenzentren sowie der Rechtsrahmen zur Digitalisierung und natürlich Unterstützungsangebote für Behörden sind unsere Themen. Die Sonderausgabe richtet sich an Verwaltungsfachleute, IT-Dienstleister, Beratungshäuser und Entscheidungsträger, die Digitalisierung nicht nur verwalten, sondern gestalten möchten. Unsere Fachautorinnen und Fachautoren aus Wissenschaft, Verwaltung und IT geben tiefe Einblicke, zeigen Best Practices und formulieren konkrete Empfehlungen für die Praxis über Bundes-, Landes- und kommunale Ebenen hinweg. Ich lade Sie herzlich ein, mitzudenken, nachzufragen und die Inhalte in Ihrem Netzwerk zu teilen. Wenn diese Publikation dazu beiträgt, den digitalen Wandel der Verwaltung ein Stück leichter und zukunftssicherer zu machen, hat sich jede investierte Stunde gelohnt.
Willkommen zu unserer heutigen Analyse. Wir haben hier einen ganz besonderen Stapel an Quellen für Sie auf dem Tisch liegen.
Ja, das kann man so sagen.
Es ist kein einzelner Artikel, sondern eine komplette Sonderausgabe eines Fachmagazins vom November 2025. Das Thema: die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung in Deutschland.
Und was man gleich sagen muss, der Anspruch dieser Ausgabe ist von Anfang an ein ganz anderer.
Wie meinst du das?
Naja, es soll eben kein weiteres abstraktes Sammelwerk sein, das dann, Sie kennen das, in der Schublade verstaubt.
Sondern ein praktisches Werkzeug.
Genau. Konzipiert, um Ihnen im Alltag zu helfen. Sei es, um Entscheidungen besser einzuordnen, Investitionen strategischer zu bewerten oder Risiken, ja, einfach realistischer zu erkennen.
Und die Stimmen, die da zu Wort kommen, sind auch ziemlich hochkarätig.
Absolut. Führende Köpfe aus der Verwaltungspraxis, aus der Wissenschaft, IT-Branche, Beratung. Und das Besondere ist eben diese ungeschönte Perspektive. Es geht um konkrete Wege, die man jetzt gehen kann.
Nicht um ferne Visionen.
Eben. Unsere Mission ist es also, für Sie die zentralen Botschaften dieser Experten mal rauszufiltern.
Okay, dann lassen Sie uns das mal entpacken. Fangen wir doch beim Thema an, das wirklich jeden von uns betrifft und, ich glaube, oft frustriert.
Die Bürokratie.
Genau. Um das Problem mal greifbar zu machen, nennt das Magazin eine Zahl, die muss man sich wirklich mal vorstellen.
Ja, die ist enorm.
Die volkswirtschaftlichen Kosten durch Bürokratie in Deutschland werden geschätzt auf 65 bis zu unfassbaren 146 Milliarden Euro.
Jedes Jahr.
Jedes Jahr. Das ist mehr als das gesamte Bruttoinlandsprodukt von Thüringen.
Eine schwindelerregende Summe. Und sie zeigt ja auch, es geht hier nicht um ein Komfortthema, sondern um einen massiven Wettbewerbsnachteil.
Was schlägt das Magazin denn vor? Wie kommt man da raus?
Ein Beitrag von Esther Steverdin vom Bitkom schlägt da einen systematischen Dreiklang vor.
Einen Dreiklang, okay.
Der erste Schritt ist naheliegend: bestehende Bürokratie konsequent zurückbauen.
Was bedeutet das konkret? Wo setzt man da an?
Ein gutes Beispiel, das sie nennt, ist die Reduzierung von nationalen Sonderwegen. Man nennt das auch Goldplating.
Ah, das heißt, wir nehmen eine EU-Vorgabe und machen sie noch komplizierter.
Genau das. Oder ein anderes Feld: die Standardisierung von Beschaffungsprozessen. Es kann ja nicht sein, dass jede Kommune das Rad neu erfinden muss, wenn sie Software kauft.
Okay, bestehende Regeln vereinfachen, leuchtet ein. Aber es kommt ja ständig neue Bürokratie dazu. Und das ist ja nur die halbe Miete.
Exakt. Und das ist der zweite Hebel in diesem Dreiklang. Neue Bürokratie gar nicht erst entstehen lassen.
Und wie soll das gehen?
Das zentrale Instrument dafür soll ein Digitalcheck für neue Gesetze sein. Die Idee ist eigentlich bestechend einfach. Bevor ein Gesetz verabschiedet wird, muss man prüfen, ob es digital überhaupt umsetzbar ist.
Damit wir uns nicht sehenden Auges neue analoge Monster schaffen.
Genau.
Das klingt nach einer riesigen Herausforderung für den Gesetzgebungsprozess. Aber was ist der dritte Punkt?
Der dritte und vielleicht wichtigste Punkt. Eine durchgängig serviceorientierte Verwaltung schaffen. Und hier fällt immer wieder das Schlagwort Once-Only-Prinzip.
Once-Only? Also nur einmal?
Richtig. Dahinter steckt der Gedanke, dass Sie als Bürger oder als Unternehmen Ihre Daten, ob Adresse, Geburtsdatum, was auch immer, nur ein einziges Mal an eine Behörde übermitteln.
Und dann nie wieder.
Die Ämter sollen verpflichtet werden, diese Daten dann sicher untereinander auszutauschen, anstatt sie immer wieder danach zu fragen.
Das wäre eine absolute Revolution. Ich meine, ein großer Teil dieser 146 Milliarden an Kosten ist doch sicher die verlorene Zeit von Millionen Menschen, die immer wieder dieselben Formulare ausfüllen.
Absolut.
Aber das Magazin macht sicher auch deutlich, dass das technisch kein Spaziergang ist, oder?
Auf keinen Fall. Das ist kein Schalter, den man einfach umlegt. Es braucht zwei entscheidende technische Grundlagen, die immer wieder betont werden.
Nämlich?
Erstens die Registermodernisierung, also die sichere Vernetzung der verschiedenen Datenbanken von Bund, Ländern und Kommunen.
Okay.
Und zweitens eine sichere, einheitliche digitale Identität für alle, so wie es die Bund-ID darstellt. Ohne diese beiden Bausteine bleibt das Once-Only-Prinzip ein schöner Traum.
Also die technische Grundlage muss stimmen. Das wirft aber ja sofort eine fast schon politische Frage auf, die das Magazin anscheinend sehr direkt angeht.
Ja.
Wer kontrolliert eigentlich diese digitale Infrastruktur? Damit sind wir bei dem ganzen Komplex digitale Souveränität.
Richtig. Und hier wird der Ton in der Sonderausgabe, sagen wir mal, deutlich schärfer.
Inwiefern?
Es wird eine massive strategische Abhängigkeit von einigen wenigen großen US-Technologiekonzernen als eines der größten Risiken für den deutschen Staat dargestellt. Ein Artikel sticht da besonders provokant heraus.
Welcher?
Der Titel ist Der große Windows-Schwindel.
Das ist schon eine Ansage. Was sind die Kernargumente?
Es sind vor allem zwei Punkte. Erstens die ökologische Dimension. Der erzwungene Umstieg von Windows 10 auf Windows 11 macht hunderte Millionen voll funktionsfähiger Computer weltweit zu Elektroschrott.
Warum?
Weil die Hardwareanforderungen willkürlich hochgesetzt wurden. Eine zitierte Studie spricht von 240 Millionen PCs.
Moment, 240 Millionen? Das ist eine Zahl, über die man so nie nachdenkt. Das ist ja eine handfeste Nachhaltigkeitskatastrophe.
Genau. Ausgelöst durch eine reine Geschäftsentscheidung eines Konzerns. Und der zweite Punkt ist die rechtliche und politische Dimension.
Der Cloud Act.
Unter anderem. Durch US-Gesetze wie den Cloud Act können US-Behörden auf Daten zugreifen, die bei amerikanischen Anbietern gespeichert sind, selbst wenn die Server hier in Europa stehen.
Puh.
Im russischen Senat, da mussten Microsoft-Vertreter einräumen, dass sie nicht garantieren können, dass die Daten europäischer Kunden vor dem Zugriff von US-Behörden sicher sind.
Das ist harter Tobak. Wenn man das so hört, wird einem klar, was mit digitale Souveränität wirklich gemeint ist.
Ja, es ist die Fähigkeit, als Staat selbst bestimmen zu können, was mit den eigenen Daten und der eigenen Infrastruktur passiert.
Und welche Lösung favorisiert das Magazin?
Die Positionierung ist hier sehr eindeutig. Die strategische Antwort liegt im konsequenten Einsatz von Open-Source-Software.
Also Software mit offenem Quellcode.
Genau, jeder kann ihn prüfen, es gibt keine Abhängigkeit. Offener Code schafft Transparenz und verhindert diesen gefürchteten Vendor-Jog-In, bei dem man einem Anbieter auf Gedeih und Verderb ausgeliefert ist.
Und das ist nicht nur eine theoretische Forderung. Die Sonderausgabe bringt da ja ein sehr prominentes Beispiel, das zeigt, dass es wirklich geht.
Genau, das Beispiel Schleswig-Holstein wird da als Leuchtturmprojekt dargestellt. Das Bundesland stellt seine komplette Landesverwaltung um.
Die komplette Verwaltung?
Ja, das sind rund 30.000 Arbeitsplätze. Schrittweise weg von Microsoft-Produkten hin zu Open-Source-Alternativen.
Also LibreOffice statt Office und so weiter.
Richtig. LibreOffice, Nextcloud für die Zusammenarbeit, OpenTalk für Videokonferenzen. Es zeigt, ein solcher Wandel ist keine Utopie, sondern eine Frage des politischen Willens.
Okay, strategische Ausrichtung ist also klar. Unabhängigkeit durch Open-Source. Schauen wir uns mal die Werkzeuge an, die in der Ausgabe als die großen Treiber für die Zukunft identifiziert werden. Da kommt man an künstlicher Intelligenz ja nicht vorbei.
Richtig, KI wird als zweischneidiges Schwert beschrieben. Auf der einen Seite steht das enorme Effizienzpotenzial. Die Artikel sind voll von Beispielen.
Zum Beispiel?
KI kann bei Routineaufgaben in der Sachbearbeitung bis zu 70% der Zeit einsparen. Im öffentlichen Einkauf hilft sie, komplexe Angebote in Minuten zu analysieren, wofür Menschen Tage bräuchten.
Es wird ja sogar das Stadtarchiv von Heilbronn erwähnt, wo eine KI historische Dokumente mit einer Effizienz von 80-90% digitalisiert.
Ja, oder dieses Startup Emma?
Genau, deren KI-Software wie ein Mensch bedienen kann, ganz ohne teure Schnittstellen. Das klingt fast schon nach Science-Fiction.
Das Potenzial ist riesig, das wird sehr deutlich. Aber, und das ist die andere Seite der Medaille, das Magazin warnt ebenso eindringlich vor einem naiven Einsatz.
Man braucht also einen klaren Kompass.
Man braucht klare Leitplanken. Eine wichtige ist der EU-AI-Act, der einen verbindlichen Rechtsrahmen schafft. Ein anderes großes Thema ist die Gefahr von Bias, also systematischer Verzerrung.
Das bedeutet, wenn die Daten, mit denen eine KI gefüttert wird, schon Vorurteile enthalten, dann wird die KI diese einfach übernehmen.
Und im schlimmsten Fall sogar verstärken. Genau das ist das Risiko. Die zentrale Botschaft in allen Artikeln zu dem Thema ist deshalb, die menschliche Aufsicht bleibt unverzichtbar.
KI soll unterstützen, aber nicht blind entscheiden.
Exakt. Die Verantwortung bleibt beim Menschen.
Wenn wir über all diese neuen Technologien reden, also riesige Datenbanken for once only, massive Rechenleistung für KI, dann führt das ja logisch zu einer weiteren Frage.
Der Nachhaltigkeit?
Genau. All das verbraucht ja eine Unmenge an Energie.
Und zwar eine gewaltige Menge. Es wird eine Zahl genannt, die aufhorchen lässt. Rund 25% des gesamten Stromverbrauchs der öffentlichen Verwaltung entfallen bereits auf die IT.
Ein Viertel des gesamten Stroms. Tendenz steigend?
Stark steigend. Und hier kommt das Konzept der Green IT ins Spiel. Das geht weit über reines Energiesparen im Betrieb hinaus.
Es geht um den ganzen Lebenszyklus.
Ja, das fängt bei der Beschaffung an. Kauft man Geräte, die langlebig und reparierbar sind? Oder billige Wegwerfware?
So wie die 240 Millionen PCs aus dem Windows-Artikel.
Exakt. Und es geht weiter. Bis zum Ende. Ein spannender Artikel beschreibt den Rechenzentrumsboom rund um Frankfurt. Früher war die Abwärme der Server nur ein Abfallprodukt,
das teuer weggekühlt werden musste.
Und heute? Heute wird diese Wärme zunehmend in Fernwärmenetze eingespeist und heizt ganze Stadtviertel. Das ist Green IT. Man verwandelt ein Problem in eine Ressource.
Fassen wir mal zusammen. Wir haben die Strategie der digitalen Souveränität. Wir haben mächtige Werkzeuge wie KI, ein Konzept für Nachhaltigkeit. Aber was alle Artikel wie ein roter Faden durchzieht, ist die Erkenntnis, die beste Technologie nützt nichts, wenn der entscheidende Faktor nicht mitspielt.
Und das ist der Mensch.
Genau.
Das ist die absolute Kernaussage. Besonders aufschlussreich ist hier der Vergleich mit digitalen Vorreiternationen wie Estland oder Dänemark.
Was sind da die wichtigsten Lektionen?
Interessanterweise sind sie fast ausschließlich nicht technischer Natur. Erstens, es braucht einen klaren, unmissverständlichen politischen Willen von ganz oben. Digitalisierung muss Chefsache sein.
Und zweitens?
Eine zentrale, schlagkräftige Koordination, um diesen deutschen Flickenteppich zu überwinden, bei dem hunderte Kommunen und 16 Bundesländer parallel vor sich hin entwickeln.
Und der dritte Punkt ist vermutlich der Fokus auf den Nutzer.
Genau. Die Verwaltung muss lernen, von den Lebenslagen der Bürger herzudenken, nicht von ihren eigenen Amtsstrukturen.
Es geht um die Geburt eines Kindes, einen Umzug, nicht um den Antrag bei Behörde X und Y.
Richtig. Der Bürger will eine einzige, einfache Lösung.
Dazu passt perfekt ein Beitrag mit dem Titel »Reden ist Gold«. Die Botschaft ist so simpel, dass man sie leicht übersieht.
Ja, aber entscheidend.
Austausch zwischen den Verwaltungen ist einer der größten Effizienztreiber überhaupt. Wenn eine Stadt eine gute Lösung hat, warum sollen 50 andere dieselben Fehler nochmal machen?
Es klingt banal, aber in der föderalen Realität Deutschlands ist genau das oft die größte Hürde. Der Erfolg hängt also von wenigen Faktoren ab.
Bessere Koordination.
Durch Institutionen wie FITCO oder den IT-Planungsrat. Dann der Aufbau von digitalen Kompetenzen, eine riesige Aufgabe.
Und vor allem?
Vor allem von einer neuen Kultur der Zusammenarbeit und des Teilens. Die Technologie ist nur das Werkzeug.
Die Kultur entscheidet, wie wir es nutzen. Die übergreifende Botschaft dieser Sonderausgabe ist also, ja, die Digitalisierung der Verwaltung ist eine Mammutaufgabe. Aber sie ist machbar.
Absolut.
Und die Artikel liefern eine Art praxiserprobten Kompass, der zeigt, dass es um so viel mehr geht als nur um Technik. Es geht um Souveränität, um Nachhaltigkeit und am Ende um eine neue Kultur.
Genau. Und wenn wir eine abschließende Beobachtung für Sie destillieren, dann ist es diese. In der gesamten Ausgabe wird deutlich, dass unzählige exzellente digitale Lösungen in Deutschland bereits existieren.
In einzelnen Kommunen, in Leuchtturmprojekten?
Genau. Die größte Herausforderung scheint also weniger die Neuentwicklung zu sein, sondern die Skalierung des bereits Erfolgreichen.
Das ist ein interessanter Punkt.
Und das wirft eine provokante Frage auf, die wir Ihnen zum Nachdenken mitgeben möchten. Ist das größte Hindernis für die digitale Transformation in Deutschland wirklich die Technologie oder der Föderalismus? Oder ist es am Ende eine Kultur, die sich schwer tut, gute Ideen, die nicht hier erfunden wurden, konsequent zu übernehmen und groß zu machen?
Danke, Nadine und Michael, für die Einführung in die Inhalte des Magazins. Sie haben Appetit auf mehr bekommen? Dann nichts wie ab in die Shownotes dieser Sendung. Dort gibt es den Link zum Magazin und zur Smartphone-App. Ich wünsche einen humorvollen und erfolgreichen Tag. Bleiben Sie gesund.